die da liegen, dann weiß man, dass es Nachtisch gibt. Und wenn das Pult vorne steht, dann wisst ihr, dass ich dran bin. Ja, Ostern neu erleben. Das ist ja diese Überthematik in den letzten Wochen. Heute geht es um das spezielle Thema, ja, eigentlich Gott erleben. Kennt ihr das, wenn man mit anderen über Gott spricht? Dann ist eine der häufigsten kritischen Bemerkungen von Nichtchristen: Wenn es Gott gibt, dann. Ja, und dann kommen sie so: Wie kann er das alles zulassen? Kriege, Hunger in der Welt, meine Krankheit, die soziale Ungerechtigkeit. Wo ist da Gott, der liebe Gott? Wo ist unser Messias, unser Retter? Darum das Thema heute, die Ostersuche nach dem Messias. Aber das betrifft eben nicht nur Nichtchristen, auch Christen sind manchmal auf der Suche, vielleicht sogar mit den gleichen Fragen. Wir sind auf der Suche und Jesus scheint weg zu sein. Jesus ist verschwunden. Kann ich das erste Bild haben? Jesus ist verschwunden. Wo ist er hin? Er war doch gerade eben erst noch da. Kennst du das, dieses Gefühl, dass Gott ganz weit weg ist, irgendwo verschwunden ist, dass du ihn weder siehst, noch spürst, noch hörst, noch sonst irgendetwas von ihm vernimmst, so als wäre er abgehauen? Der Prototyp der Frage, wo bist du Gott, ist für mich der Hiob. Ihr kennt wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht diese Geschichten, wie er nicht sich erklären kann, warum dieses Elend ihm passiert und er immer wieder nach Gott fragt und Gott antwortet nicht. Das passiert. Er ruft und Gott antwortet nicht und er versteht das nicht. Also ich kann das verstehen, dass er das nicht versteht. Aber ist das möglich? Kann Jesus einfach weg sein? Doch auch in der Bibel gibt es immer wieder Geschichten, wo sich Jesus versteckt und Menschen nach ihm suchen. Das geht schon ganz zu Beginn seines Lebens los, so mit 12 Jahren. Lesen wir, ist er in Jerusalem mit seinen Eltern im Tempel und wie sie dann wieder nach Hause gehen, ist er weg. Die Eltern denken, er ist bei Freunden oder Verwandten. Er ist nicht da, er ist nicht aufzufinden und sie müssen ihn erst wieder suchen. Und er sagt dann, ja, wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, wo meines Vaters Haus ist? Und er meint den Tempel. Oder nach der sogenannten Speisung der 5000 zum Beispiel, wo Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen eine Volksmenge satt gemacht hat, da fragt sich die Menge, wo Jesus eigentlich hin ist. Sie fangen an, ihn zu suchen. Erst macht Jesus dieses große Wunder, lässt eine riesige Menschenmasse satt werden und kurz danach ist er weg. Das Volk hat zwar gesehen, dass die Jünger in ein Boot gestiegen sind, aber Jesus war dort nicht dabei. Ja, wo ist er dann? Jesus hat sich ausgeklinkt. Er braucht wohl seine Ruhe, so sieht es jedenfalls für mich aus. Er hat sich versteckt. Ich stelle mir vor, wie Jesus sich so bei der Abenddämmerung einfach wegschleicht und keiner weiß, wo er hin ist. Alle suchen ihn. Oder, ein bisschen anders, wir spulen schon mal ein bisschen vor in der Ostergeschichte, da ist dieses leere Grab. Wo war Jesus, als der Stein weggerollt war und die römischen Soldaten und die Jünger ihn gesucht haben? Da hat er sich einfach wieder weggeschlichen, nur dass das alles so ein bisschen gruseliger ist, weil Jesus war doch tot. Ja, wo ist er denn jetzt schon wieder? Kann jemand, der tot war, wieder leben? Geht doch nicht, sagte ein Kind in der Spielplatzbande, als ihr über dieses Thema gesprochen habt. Kann doch nicht sein, dass jemand, der tot war, wieder lebendig wird. Und eigentlich rückt dieses Kind das aus, was viele Erwachsene auch zweifeln lässt und was vielen Erwachsenen auch schwerfällt zu glauben. Wie kann denn jemand, der tot war, wieder leben? Auf der Suche nach Jesus. Ja, die Bibel selbst fordert uns immer wieder auf, sucht. Sucht den Herrn, sucht Jesus. Das heißt also, Die Bibel selbst gesteht sich und uns ein, dass Jesus sich auch immer gern mal versteckt. Aber immerhin gibt es eine erleichternde Sache bei dieser Suche, nämlich die Zusage von Jesus: sucht, so werdet ihr mich finden. Das ist eine Art Versprechen, dass sich Jesus nie so versteckt, dass wir ihn nicht mehr finden könnten. Bei unserer Ostereiersuche ist das nicht immer der Fall. Ich weiß nicht, wie viel Ostereier in irgendwelchen Gärten nach Monaten noch liegen. Vielleicht kommt ja irgendwann, sind ja gekocht. Oder wie viel Schokoladendinger in Lampenschalen schon geschmolzen sind, weil sie keiner gefunden hat auf der Suche. Jesus versteckt sich. Jesus wird gesucht. Manchmal von Nichtchristen, aber auch von Christen. Und jetzt kommt das zweite Bild. Heute, am Palmsonntag, ist das ganz anders. Heute am Palmsonntag müssen wir Jesus nicht suchen. Er versteckt sich auch nicht. Nein, vielmehr zeigt er sich in aller Öffentlichkeit. Und das mit Pomp und Aufruhr. Er zeigt sich nicht nur, er präsentiert sich. Also das muss so ähnlich gewesen sein wie die Woche mit Charles, ne? Da stehen sie alle an den Straßenrändern. Ganz im Gegensatz zu dem, wie er sich sonst so zeigt oder eben auch nicht zeigt. Heute am Palmsonntag ist das alles ganz anders. Ich lese uns ein paar Verse aus Johannes 12. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Dann nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen: Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genauso hatten ihn die Leute empfangen. Und jetzt sehen wir ein Anspiel dazu.
Ich berichte live aus der Hauptstadt Jerusalem. Soeben ist dieser Wanderprediger Jesus von Nazareth in die Stadt hier eingezogen. Ich habe einige Augenzeugen, die davon berichten können. Es gab nämlich einen großen Aufruhr. Mal sehen. Guten Tag.
Guten Tag. Liebe Mitbürger, in einer Woche beginnt das große Passafest. Tausende von Menschen sind bereits jetzt in unserer schönen Stadt Jerusalem angereist, um gemeinsam und friedlich dieses Fest zu feiern. Alles ist bestens vorbereitet. Etwas Sorge macht uns im Augenblick ein selbsternannter Messias und seine Gruppe. Überall, wo er auftritt, kommt es zu Menschenansammlungen, Tumulten, Streitereien. Er selbst spricht davon, dass er der König Israels sei. Das ist, lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit sagen, absurd. Es erfüllt darüber hinaus auch den Straftatbestand der Volksverhetzung und auch den Straftatbestand und auch weitere Straftatbestände. Wir vom Hohen Rat und die obersten Priester werden weiterhin aktiv und aufmerksam diesen vermeintlichen Messias verfolgen. Ich bitte Sie, liebe Mitbürger, um Ihre Mithilfe. dass es in diesen Tagen ein friedliches Miteinander beim Passafest gibt. Ich danke Ihnen.
So, vielen Dank. Ja, Sie können uns doch sicher auch einiges berichten. Was haben Sie denn beobachtet?
Ja, also ich bin dieses Jahr zum Pessachfest hier nach Jerusalem gekommen, wie jedes Jahr. Aber dieses Jahr ist hier ein Gedränge, eine Menschenansammlung. Da habe ich mich natürlich nach vorne gedrängt, um auch zu sehen, was los ist. Die Leute haben gerufen, Hosianna, Hosianna, heil dem König Israels. Also sowas. Und dann ein Mann auf einem kleinen Eselchen. Auf einem kleinen Eselchen ist er über die Straße geritten. Also ich denke, wir werden dieses Jahr noch ein Wunder erleben hier in Jerusalem.
Oh, das hört sich ja interessant an. Vielen Dank. Oh, verehrter Römer Romulus, was haben Sie denn zu berichten?
Wir, die römische Armee, haben hier alles unter Kontrolle. Wir hatten mit Tumulten, Unruhen gerechnet. Es ist ja schließlich nicht das erste Mal, dass so ein religiöser Spinner sich als Gottes Sohn, als Messias feiern lässt. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir halten Ruhe und Ordnung.
Vielen Dank. Oh, Sie wollen uns auch noch was berichten.
Ja, endlich ist es soweit. Endlich, Jesus wird uns von der Unterdrückung befreien. Hosianna, Hosianna, und ich darf dabei sein. Der König sei gepriesen. Hosianna, es ist so geil.
Dankeschön. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nicht genau sagen, welche Auswirkungen dieses Ereignis haben wird. Die Frage aber bleibt, wer ist Jesus von Nazareth? Wir werden das genau beobachten und Ihnen weiterhin davon berichten.
Das wisst ihr genau, was passiert ist, als wäre dabei gewesen. Also nochmal, am Palmsonntag versteckt sich Jesus nicht. Er zieht für alle sichtbar in die Stadt Jerusalem ein und er erweckt einen riesigen Tumult um sich herum. Alle hören es und es macht sofort die Runde. Jesus kommt, Jesus ist da, Leute, kommt her. Also suchen muss man ihn jetzt nicht mehr. Es ist ja alles andere als ein Versteckspiel. Wo die Menschen hinströmen, da ist auch Jesus. Aber es ist, als ob die Menschen doch etwas suchen. Denn sie rufen hier Hosianna. Hosianna, was heißt das eigentlich? Also wenn ich Hosianna höre, und vielleicht geht es euch ähnlich, dann denke ich an Jubelrufe. So Rufe wie, gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, Ehre sei Gott in der Höhe oder Halleluja. Das muss doch alles so in eine Wortgruppe gehören, die alle etwas dasselbe ausdrückt. Da passt Hosianna eben auch noch mit rein. Und tatsächlich, wir singen und kennen ja auch dieses Lobpreislied Hosanna in der Höhe. Hosanna und Hosianna ist ja nun dasselbe. Und hier klingt es auch nicht anders als Lobpreis an Gott. Oder ein anderes Lied aus der Herrnhuter Tradition. Hosianna sei gelobt, der da kommt. Kennen wir vielleicht auch. Es passt ja auch in den Kontext. Alles jubelt, alles freut sich. Jesus zieht feierlich ein, die Leute strömen zu ihm, wedeln mit den Palmzweigen rum. Was kann Hosianna anders sein als irgendein Fangesang? You are the champion. Es muss ein Fangesang sein. Aber ganz richtig ist das nicht. Es ist mehr. Und es ist ein bisschen anders. Wörtlich übersetzt heißt Hosianna nämlich, hilf doch. Hilf doch. Hosianna ist ein Hilferuf, kein Fangesang. Eher sowas wie Kyrie eleison. Das kennt ihr vielleicht auch. Die Menschen, die hier Jesus entgegenkommen, die loben Jesus nicht einfach. Die rufen ihm nicht nur zu, nein, die rufen ihn an. Die bitten um Hilfe. Die erhoffen sich etwas dabei, dass Jesus hier kommt und jetzt da ist. So wie dieser eine Jude, den wir hier hatten, der so gejubelt hat, dass Jesus endlich da ist und die Sachen in der Welt ändert. Das, was Probleme macht. Die Menschen suchen nach der Erfüllung ihrer größten Erwartungen und Wünsche. Das heißt, heute, am Palmsonntag, an dem doch Jesus kein Versteckspiel betreibt und wir Jesus eigentlich nicht suchen müssen, suchen wir ihn trotzdem. Wir suchen danach, dass sich unsere Erwartungen erfüllen, unsere Hoffnungen gestillt werden, unsere Bitten gehört werden, die wir an Jesus haben. Ich hätte gern das dritte Bild. Die Menschen haben alle etwas von Jesus erwartet. Und deshalb haben sie auf ihn gewartet. Und jetzt auf einmal ist der Tag gekommen. Jesus ist da. Überall hört man es aus den Gassen. Er zieht bei uns ein. Würdest du dich nicht auch fragen, ist also heute der Tag, an dem meine Erwartungen in Erfüllung gehen? Ist heute der Tag, an dem mein Suchen ein Ende hat? Was erwarte ich selbst von Jesus? Was will ich von ihm? Und interessanterweise fällt dieser Tag von Jesu Einzug nach Jerusalem genau in die Zeit des jüdischen Passafestes. Da ist Jerusalem proppevoll. Das sind ganz, ganz viele Menschen aus aller Welt zusammengekommen, die hier feiern wollen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Jesus zieht genau dann in Jerusalem ein, wenn extrem viele Menschen vor Ort sind. Das bedeutet, es ist kein Einzug in eine kleine Versammlung ums Eck, da wo die ernsthaft Gläubigen sich zusammenfinden. Es ist kein Einzug in die Wüste. Wir denken an den Johannes, ne? In der Wüste, wo so gut wie niemand ist, außer vielleicht diese Einsiedler. Und es ist auch kein Einzug in eine Kirche oder Gemeinde XY, weil die doch so ganz toll ist. Jesus zieht in Jerusalem ein. Er kommt an den Ort, wo alle sind. An den Ort, wo die Menschen sind. Und das heißt doch, hier warten viele Erwartungen auf Jesus. Je größer die Menschenmenge, desto mehr einzelne Individuen mit umso mehr einzelnen Erwartungen sind da. Jeder, auch jeder von uns, denke ich mal, hat so sein Päckchen dabei. Seine Sorgen, seine Ängste, seine Probleme, vielleicht auch seine Freude. Wir haben ja einige Beispiele hier im Anspiel gehört. Da rennt ein Frommer, sag ich jetzt mal, ich nenne ihn mal Lukas, ja, so einer, der sich so begeistert, Jesus ist da, der rennt zum Stadttor. Er ist schon lange mit Jesus unterwegs und er will Jesus heute unbedingt als erstes empfangen. Er hat sich Palmzweige zusammengesucht, so viele, dass er sie fast nicht tragen kann. Immer hat er alles für Jesus gegeben, alles stehen und liegen gelassen, um ihm zu dienen. Auch heute will er einer der Ersten sein, die Jesus sieht, ihm zuwedelt und ihm zuwinkt. Immerhin gehört er ja zu einem seiner engsten Wegbegleiter. Lukas drängelt sich durch die Menschenmenge nach vorne, so whip-like. Ich gehöre zu ihm, ich muss hier durch. Wenn du an diesem Tag des Einzugs von Jesus in Jerusalem dabei gewesen wärst, wärst du vielleicht auch so ein Lukas? Ein langjähriger Gläubiger, eine leidenschaftliche Gläubige, diejenigen, deren Ehrenamtsstunden in die Höhe schießen, solche unter uns, die wissen, hey, ich muss hier durch, ich gehöre zu Jesus, die am Start sind, die Jesus kennen und vor allem, die davon ausgehen, dass Jesus sie kennt, so ein richtiger Jünger eben. Aber auch Jünger haben ihre Probleme. Welche Erwartungen hast du an Jesus mitgebracht? Sehnst du dich danach, dass er dich von deiner Krankheit befreit? Wünschst du dir von ihm, dass du nicht mehr gemobbt wirst? Bittest du ihn darum, dass er dich endlich wirklich sieht? Du wieder Freude verspürst, die Panikattacke nicht mehr hast? Oder die Erwartung, dass auch du mal finanziell unabhängig wirst? All das könnten Hilferufe von Lukas sein. Er schreit um Hilfe, er ruft ihm zu, Hosianna. Er erwartet von ihm, dass er all diese Unterdrückung, der er ausgesetzt ist, damals durch die Römer, heute sind es andere Unterdrückungen, endlich ein Ende macht. Er erwartet von ihm, dass, so wie er hier in Jerusalem einschreitet, nun auch souverän als König in seine persönlichen Probleme und Krisen einschreitet. Naja, und dann ist da, ich nenne sie mal Anna. Eigentlich ist sie ja nur zum Passafest gekommen, aber plötzlich kriegt sie mit, dass dieser Jesus kommt. Ist das der Jesus, an den doch so viele glauben, der doch so viele Wunder tut anscheinend? Erst neulich war doch von diesem toten Mann die Rede, der durch Jesus einfach wieder lebendig wurde. Naja, vielleicht ist Jesus doch nicht so uninteressant. Und vielleicht bist du auch eine Anna, lebst dein Leben, bist eine gewöhnliche Festbesucherin, hast jetzt nicht vorgehabt, dich näher mit dem christlichen Glauben zu befassen. Und dann hörst du auf einmal von Jesus im Religionsunterricht oder du klickst auf Netflix einfach mal auf die Seite The Chosen, manche tun das ja. Oder du hast diese eine Person, die dich immer wieder mal in einen Gottesdienst einlädt. Oder du kennst Jesus halt noch vom Konfirmationsunterricht vor Jahren, von deiner Oma. Oder einfach nur deshalb, weil bei dir im Ort auch eine Kirche steht. Wie auch immer. Irgendwie juckt es einem doch schon unter den Nägeln. Ja, ist dieser Jesus, der mir hier so einfach über meinen Lebensweg läuft, tatsächlich lebendig und wirksam? Das möchte ich wissen. Macht es tatsächlich Sinn, was Christen da Sonntag für Sonntag predigen? Ja, und so juckt es auch unter den Fingernägeln von Anna. Was kann ich denn verlieren? Was kann ich verlieren, diesen Jesus mal aus der Nähe zu betrachten? Und so läuft auch sie los. Passt sich an, nimmt wie die anderen auch einen Palmzweig in die Hand. Und auch wenn sie sich eher im Hintergrund aufhält und vielleicht nicht gerade in der ersten Reihe steht, gibt es einen Moment, da streckt sie ihren Arm aus und legt den Palmzweig vor die Hufen des jungen Esels, auf dem Jesus sitzt, und murmelt kaum hörbar: Hosianna, hilf doch. Was mag diese Anna für Erwartungen haben? Erwartest du von Jesus, dass er sich dir endlich auch mal zeigt? Wonach suchst du? Dass auch du ihn spürst und Wunder erlebst? Wünschst du dir, dass auch du weißt, wie man Jesus begegnet? Ja, vielleicht stellst du dir die Frage, wie funktioniert denn nun der Schritt von der letzten in die erste Reihe? Oder hast du Erwartungen, wenn das tatsächlich stimmt, was alle von diesem Jesus erzählen, wieso geschieht dann so wenig? Weshalb dann noch dieses ganze Leid? Du hast die Erwartung, dass Friede, Liebe und Gerechtigkeit für alle doch endlich mal einziehen sollen, wenn doch Jesus schon der gute König ist. Hosianna, jetzt hilf doch endlich mal. Und es ist nicht nur Lukas oder Anna, die herantreten, sondern es sind Tausende, die da sind in Jerusalem. Tausende Menschen, die schnell, langsam, zögerlich, übereifrig, holprig über Umwege oder auch direkten Weg zu Jesus gelangen und mit ihren Erwartungen an ihn herantreten. Oder eben auch nicht. An dieser Stelle könnten jetzt Millionen von Menschen entgegnen: Was für ein Blödsinn. Auch das haben wir ja hier gehört. Was für ein Blödsinn. Leute, was tragt ihr all diese Erwartungen heran? Mit was für Hilferufen überschüttet ihr Jesus? Vielleicht zeigen sie sogar den Vogel bei dem ganzen Aufruhr um diese eine Person. Und auch wenn von dieser Form von Menschen in unserem Bibeltext nicht die Rede ist, so glaube ich doch, kommen diese trotzdem vor. Auch sie sind Teil der Geschichte, Teil der Realität, und auch sie machen einen Teil der Menschenmenge am Palmsonntag aus. Menschen, die am liebsten einen Vogel zeigen würden. Warum nur setzen all diese Leute ihre Hoffnung auf diesen einen Jesus? Warum dieses ganze Aufsehen? Warum um alles in der Welt bitten sie den, der auf diesem kleinen Eselsfohlen sitzt, um Hilfe? Als ob der ihnen helfen könnte. Es ist ja okay, wenn man ein bisschen religiös ist und ab und zu in die Kirche geht, vielleicht an Ostern oder Weihnachten. Aber dass man all diese, seine Hoffnung auf diesen Jesus setzt, also dann wird's echt komisch. Schau ihn dir doch an, als ob das der König, der Retter der Welt wäre. Das glaubt doch kein rational aufgeklärter Mensch mehr. Und ich bin überzeugt, manche von uns hatten auch schon solche Gedanken. Auch in meinem Leben kam das vor, dass ich diese Zweifel hatte, dass das mit Christus irgendwie zu suspekt ist, dass es doch zu viel des Guten ist, was da so geschrieben steht. Da gibt es zum Beispiel diesen Römer, den wir ja eben auch hatten, der dachte sich bestimmt auch, na, nicht noch so ein religiöser Spinner, nicht noch schon wieder so ein fromm spiritueller Hype. Was soll denn das alles? Heute, im 21. Jahrhundert, haben diese Gedanken von Romulus diesem Römer vielleicht noch mehr Gewicht als damals. Was soll dieser Einzug von Jesus Christus mir heute noch sagen? Aber dann gab es auch diesen, ich sag's mal, ja, ich nenne ihn mal Franz, den Pharisäer. Der stört sich total an diesem Hilferuf der Leute. Jetzt verhält sich dieser Wanderprediger oder Rabbi so, als ob er der Messias wäre. Nach so entsprechend Zacharja 9, Vers 9, wo steht, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Was ist das für eine Gotteslästerung? Da gibt sich doch jemand einfach als wahrer und einziger Retter aus. Und dabei gibt es so viele andere Möglichkeiten. Welche Intoleranz! Und heute ist es noch ganz genauso. Da geben sich Christen einfach so aus, als hätten sie den einzigen Retter der Welt kennengelernt. Als ob man ihn zufällig auf der Straße kennenlernen könnte. Er verspricht die Bibel einfach so, dass man durch den Glauben an Jesus gerettet ist. Da gibt sich dieser Mann auf dem Esel einfach so aus, als wäre er der Gerechte und Retter der Menschen. Ohne dass sich Menschen vorher richtig abmühen müssten, ohne fromme Gesetze einzuhalten. Einfach so, als Geschenk will er retten. Das ist zu viel. Ist das zu viel? Ist dir das zu viel? Der Römer und der Pharisäer sind nicht diejenigen, die die Erfüllung ihrer Erwartungen bei Jesus suchen. Sie sind solche, die von außen beobachten und kritisch beäugen. Und auch sie sind Teil der Geschichte vom Palmsonntag, und das ist auch gut so. Es ist doch verständlich, dass man diesen vielleicht noch eher fremden Mann eben nicht direkt um Hilfe bittet. Wenn man es eben nicht kann, direkt nach vorne zu rennen, an allen sich vorbeizudrängeln, um endlich Jesus zu begegnen. Wenn man eben nicht wie ein Lukas oder eine Anna ist. Das nächste Bild, bitte. Aber selbst wenn alle so wären wie Romulus und Franz, selbst wenn niemand nach der Erfüllung von bestimmten Erwartungen gesucht hätte, selbst wenn niemand einen Palmzweig in der Hand gehabt hätte, selbst wenn alles mucksmäuschenstill wäre, selbst wenn die ganze Stadt Jerusalem leergefegt wäre, Jesus würde trotzdem kommen. Jesus wäre trotzdem da. Jesus würde trotzdem einziehen. Jesus ließe sich nicht von uns abhalten. An anderer Stelle sagt Jesus mal, würden sie schweigen, würden die Steine schreien. Und genauso ist es mit Ostern, dieses Fest, das wir in den nächsten Tagen feiern. Ostern wird kommen, Ostern wird sein. Selbst wenn Ostern an sich säkularisiert wurde, selbst wenn kaum jemand in einen Ostergottesdienst kommt, selbst wenn Geschenke und Schokolade Jesus Christus vergessen machen, selbst wenn die Osterhasen wichtig sind und nicht Jesus, das Fest Ostern ist da und wird kommen. Ostern lässt sich nicht abhalten. Jesus erwartet keinen Tamtam. Jesus erwartet nicht, dass alle, wirklich alle von der Menge ihm zujubeln. Jesus erwartet nicht, dass jeder Einzelne aus der Masse ihm Palmzweige vor die Füße legt. Jesus erwartet nicht das und das und das und erst dann kommt er. Nein, Jesus kommt einfach. Er zieht ein. Und wenn du nicht diejenige oder derjenige bist, die oder der sucht, dann ist er es, der sucht. Dann ist er es, der dich sucht. Nicht du musst suchen, er sucht dich. Er möchte auf dich zukommen, er möchte bei dir einziehen und er ist da, so oder so. Und dann wartet er. Er erwartet nicht, aber er wartet. Er wartet auf dich, der du vielleicht nie ganz sicher warst, wer dieser Jesus wirklich ist. Er wartet auf dich, selbst wenn du schon lange aufgehört hast zu warten. Er wartet auf dich in dieser Osterzeit ganz speziell. Und vielleicht macht das dieses Ostern neu erleben aus. Und so nimm dir doch das als Anlass und lass dich doch mal drauf ein. Schau doch mal, was das mit dir macht, was Jesus mit dir, mit deinem Herzen macht. Und was für Gedanken die Geschichte, dieses Kommen das Dasein und das Warten Jesu heute am Palmsonntag bei dir auslöst. Für manche ist es schwer, dem Jesus Hosianna zuzurufen. Es ist schwer, weil der Ruf Hosianna, und jetzt sage ich etwas anderes als vorher, eben doch ein Lobpreis ist. Denn auch wenn es heißt, hilf doch, der Ruf Hosianna geht davon aus, dass Jesus ihn hören kann. Der Ruf Hosianna setzt voraus, dass Jesus in der Lage ist, diesen Ruf zu erfüllen. Dieser Ruf, der nur leise und fast nicht hörbar manchmal gemurmelt wird, manchmal geschrien, geht davon aus, dass Jesus schon längst weiß, was damit gemeint ist. Und in diesem Ruf drückt sich eine Nähe zu Jesus aus, die wunderschön ist und Jesus erfreut. In diesem Ruf wird nämlich geglaubt und Jesus zugetraut, dass er helfen kann. Und so ehrt Hosianna Jesus. Hosianna erfreut Jesus. Und damit ist Hosianna doch eben mehr als ein Hilferuf, ist es doch ein Lobpreis. Denn Jesus will uns ja der Messias sein, der versprochene Retter. Genau das ist ja seine Mission. Deswegen ist er gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Und darum ist heute Palmsonntag, ob ich will oder nicht. Und darum dürfen wir auch voller Zuversicht Hosianna rufen. Er kommt, weil Gott es will. Wir dürfen Jesus den roten Teppich ausrollen und die Palmzweige schwingen. Und wenn wir Jesus und seiner Kraft vertrauen, wird unser Hosianna zum Lobpreis. Denn Jesus Christus ist der Retter. Jesus Christus ist der Gerechte, der Frieden bringt. Jesus Christus ist die Hoffnung, das Licht und das Leben. Jesus Christus ist mein und dein Retter, der bis in den Tod gegangen ist, um dir und mir ganz persönlich Leben zu schenken. Das glaube ich. Amen.